Ja, ich glaube, vor allem für das Team und Praktikanten und so ist das vor allem zu lernen, dass man zum Beispiel in der Küche die Schränke nach dem Benutzen direkt wieder zumacht, dass man nicht dagegen laufen kann, die Türen entweder auf oder zu sind und nicht halb auf. Und dass man natürlich auch in den Räumen, dann, wenn man da was genommen hat, Lagerungsmaterial, Massagelotion, dass man das natürlich wieder an die Stelle zurücklegt, wo man es hergenommen hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich ordentlicher bin als andere. Aber bei solchen Sachen ist es dann schon einfach mal blöd, wenn man dann eben mal schnell die Tapeschere braucht oder sowas und dann findet man die halt nicht und dann sagt man, mach mal das heute mal nicht. Nein, das ist dann doof. Ne?
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Bastian Gleitze ist Physiotherapeut, Praxisinhaber und hat eine Sehbehinderung. Wie sich das auf seinen Praxisalltag auswirkt, wie er bestimmte Behandlungssituationen handhabt oder auch welche Barrieren und Chancen er im Gesundheitswesen für Menschen mit Behinderungen sieht, das erzählt er im Gespräch mit OP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Euch gute Unterhaltung.
Herzlich willkommen, mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute Bastian Gleitze bei mir. Bastian ist Physiotherapeut, Inhaber einer eigenen Praxis in Hamburg und hat eine Sehbehinderung. Darüber und wie das mit der Praxisführung funktioniert, möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo Bastian.
Hallo.
Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Als allererstes würde ich gerne wissen, wie bist du zur Physiotherapie gekommen? Und wann war so der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt brauche ich eine eigene Praxis?
Ja, also dazwischen lagen ja etwa 10 Jahre zwischen der Entscheidung, zur Physiotherapie zu kommen. Also das war in meinem Abitur. Ich habe Fachabitur für Sozialwesen gemacht und eine Schiene war eben der Sport. Also ich war damals sehr sportlich noch, also heute nicht mehr, aber ich habe sehr viel Leichtathletik gemacht, vorher auch andere Sportarten, gerade bei der Leichtathletik. Da war ich auch in Behinderten, also in deutschen Meisterschaften unterwegs. Und man hat ja mal noch eine Hautreizung, mal einen Muskelfaserriss und solche Geschichten. Und dann hatte ich halt auch schon mal Kontakte zu Physiotherapeuten. Fand das immer ganz spannend, was die alles so wissen. Ja, und die zweite Schiene war dann halt, dass ich im Rahmen von dem Fachabitur halt ein halbes Jahr Praktikum hatte, dass ich in der sozialen Einrichtung machen konnte. Und da war ich damals im Altenheim. Und hatte dann auch die Möglichkeit, da mit der Physiotherapeutin mitzulaufen und mal zu gucken, was die so macht. Und ja, irgendwie, dass beides zusammenkam dann so, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich will ich das auch machen.
Okay.
Wir wissen so viel und haben so viel Ahnung von Medizin. Und ja, das habe ich dann nochmal mir genauer angeschaut und gesagt, das ist mein Beruf, das will ich. Und dann bin ich nach Mainz gegangen für die Ausbildung.
Okay. Wir kommen zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurück, weil wir ja auch im Vorfeld besprochen haben, dass wir auch nochmal drauf eingehen, wie das denn ist. Also wie kannst du als Physiotherapeut tätig sein, wenn dir eben viel von deinem Sehvermögen fehlt und gleichzeitig eben, das ist ja auch Thema unseres Gesprächs, wie ist es mit der Führung der eigenen Praxis? Also du bist Physiotherapeut geworden eben, weil du die Berührungspunkte hattest. Wie lange hast du dann im Angestelltenverhältnis gearbeitet und wann war dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt hätte ich gerne eine eigene Praxis?
Es waren eigentlich exakt 10 Jahre. Also ich habe mein Staatsexamen 2011 gemacht, im April. Und dann hatte ich in Hannover erstmal gearbeitet, dann 5 Jahre in einer Praxis und bin dann gewechselt in ein Fitnessstudio, wo wir eine Praxis mit drin hatten. Da war ich dann in der fachlichen Leitung und so weit von einer Stelle zur anderen. Und meine letzte Stelle als Physiotherapeut war dann in Buchholz, also im Umkreis von Hamburg dann hier auch. Ja, und irgendwie habe ich dann nochmal nach neuen Stellen gesucht, weil es war doch ein bisschen weiter Anfahrtsweg. Und ja, ich kam irgendwie auf der Stellenbörse von physio.de, war das damals, glaube ich, da kam ich dann drauf, dass es auch eine Anzeige gab, für Praxis zu verkaufen. Und also meine Frau und ich, wir haben schon immer noch mal so ein bisschen darüber unterhalten, dass das mal vielleicht interessant wäre und so, aber das war eher so, ja, man könnte ja mal und vielleicht, ne? Und dann sah ich diese Anzeige, dass hier eine Praxis verkauft wird und dann gesagt, was wollen wir da anrufen? Ja, ich rufe da jetzt an. Und das war ganz witzig, weil ja, wir kamen dann sofort ins Gespräch. Also ich habe natürlich erstmal Schweigepflichtentbindung und sowas und die Betriebszahlen angeschaut und so. Aber dann haben wir halt gesagt, dass ich wirklich Interesse habe und wir haben dann telefoniert mit dem ehemaligen Inhaber. Und hatten sofort einen guten Kontakt, haben uns auch gleich verabredet für den nächsten folgenden Freitag dann. Der Vater von meiner Frau war auch gerade in Hamburg, also der ist auch handwerklich sehr begabt, hat auch mal eine Firma gehabt und haben wir gesagt, komm noch mit und gucken wir uns dann gleich mal so ein bisschen die Substanz an von der Praxis. Da braucht man ja schon dann mal ein bisschen die Beratung, ist da viel reinzustecken oder kriegen wir das hin und so. Und ja, dann sind wir hierher gekommen und es hat direkt gepasst, kann man sagen.
Okay, das klingt so, als wenn du nicht nur die Praxis übernommen hättest mit allem, ich sag mal, Interieur, sondern eben auch noch mehr draußen. Hast du das Haus auch übernommen?
Achso, nein, das ist gemietet. Also die Räume sind gemietet. Ich habe halt die Firma sozusagen genommen oder wie man das halt so macht. Also es ist ja ein Einzelunternehmen. Das heißt, seine Firma wird beendet und ich gründe ja dann eine neue, aber ich übernehme halt sozusagen den ganzen Patientenstamm, die Einrichtung, die laufenden Verträge und genau. Das war im Prinzip ein Prozess von 3 Monaten. Also wir haben im Januar hier, wir haben direkt am nächsten Tag den Vorvertrag gemacht und ja, dann im Prinzip innerhalb von 3 Monaten alles abgewickelt, 1. April übernommen. Also es ist jetzt auch exakt 5 Jahre her. Also wir haben nächste Woche unser Jubiläum. Also auch ein schöner Zeitpunkt für einen Podcast. Und ja, es war auch noch sehr witzig, weil der Chef, bei dem ich damals angestellt war, der sagte dann daraufhin, dass ich meinte, ja, ich würde mich im Laufe des Jahres selbstständig machen. Ja, ich will auch eine Zweitpraxis übernehmen in Harburg. Und dann haben wir uns unterhalten und dann kam es darauf, dass er sich für dieselbe Praxis beworben hat als Käufer, wie ich an ihm auch. Und ja, das ist ganz witzig. Also ich habe es dann war doch schneller.
Verstehe, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch guten Kontakt.
Wir haben es gut getrennt, ja. Er hat es sehr sportlich genommen und auf jeden Fall.
Verstehe. Also, du hast jetzt gesagt, ihr seid nächste Woche habt ihr Jubiläum. Ist deine Frau auch Physiotherapeutin?
Sie ist keine Physiotherapeutin, kommt aus Sozialarbeiterin und ist aber hier mit im Wellnessbereich. Also sie hat Shiatsu-Ausbildung gemacht, hat klassische Massage-Fortbildungen gemacht und macht hier Wellnessbereich in der Praxis, also auch Klangschalenmassage, Fußreflex und Blumenstrauß an Angeboten. Und wir machen jetzt beide praktisch berufsbegleitend noch die Ausbildung zum Heilpraktiker und Osteopathie. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir natürlich noch mehr zusammenarbeiten.
Du hast ja jetzt gesagt, welche Säule ihr noch habt neben der Physiotherapie. Wer gehört zu eurer physiotherapeutischen Klientel aktuell?
Also wir haben ganz viele Patienten eigentlich mehr aus dem orthopädischen Bereich,
Hm.
viele Lymphdrainage-Patienten tatsächlich auch. Ich habe so einen gewissen Schwerpunkt im Bereich Kieferbehandlung, also CMD.
Ja.
Und ja, das ist im Prinzip so der Überblick. Also aber es ist so eine normale Praxis, ist jetzt nicht spezialisiert auf irgendwie was ganz Ausgefallenes, sondern eben so eine normale orthopädische Praxis. Ja.
Okay, also du sagst, ihr seid in den letzten 5 Jahren, du hast es skizziert, seit wann du selbstständig bist und wer zu euren Patientinnen und Patienten gehört. Ich habe es ja ganz am Anfang angekündigt. Jetzt haben wir erst einen Schlenker gemacht und gehen jetzt nochmal darin zurück. Die Frage ist natürlich, weil ich das schon so eingeleitet habe und erwähnt habe, dass du eine Sehbehinderung hast. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie sich dein Sehvermögen entwickelt hat und eben welche Rolle es in deinem Berufsalltag heute spielt.
Also ich bin mit Sehbehinderung geboren. Das ist also sozusagen immer schon so gewesen. Ich hatte allerdings zwischendurch auch Netzhautablösungen, so dass sich mein Gesichtsfeld noch ein bisschen verschlechtert habe. Ich habe halt Narben im Gesichtsfeld, dass ich nicht überall gleich scharf sehe. Und also ich sehe praktisch mit dem linken Auge 4%, wenn es hochkommt, und mit dem rechten so 2%. Es ist halt ziemlich schwer vorstellbar, was das bedeutet. Ich sag mal, was man normal auf 100 Meter sieht, das sehe ich dann so auf 2, 3 Meter. Aber es ist eigentlich auch nur so eine grobe Annäherung. Das kann man immer schwer so wirklich erklären. Also ich gelte nach Gesetz schon als blind und habe aber natürlich den Sehrest noch, den ich auch für vieles nutze. Gerade so für die grobe Orientierung draußen oder auch, ja, da wo Sachen mal nicht so ganz, nicht so richtig barrierefrei sind, da kann ich mir mit starker Vergrößerung, mit Vergrößerungsgerät auch mal helfen. Aber das ist dann schon auch eingeschränkt und natürlich auch anstrengend. Ja, die andere Frage war, glaube ich, wie das in der Praxis im
Ja,
Beruf sich
genau.
auswirkt.
Genau, wie das in deinem Berufsalltag. Ich meine, du hast ja
Ja.
erzählt, du bist zur Ausbildung nach Mainz gegangen. Da ist natürlich die Frage, war das eben bewusst aufgrund der Sehbehinderung gewählt? Ich weiß nicht, wie es organisiert ist.
Genau, also Mainz ist eine Schule, das nennt sich BFW Mainz. Die haben die Ausbildung für Sehbehinderte und Blinde. Das ist allerdings ein sehr schönes Konzept. die haben die Inklusion praktisch schon vorweggenommen. Also in Mainz sind immer so 2 Drittel Sehbehinderte und Blinde und 1 Drittel sind Normalsehende, die ganz normal die Physiotherapie-Ausbildung machen, aus der Stadt kommen sozusagen.
Ja.
Und für die Sehbehinderten und Blinden gibt es dann halt auch ein Wohnheim, weil man ja oftmals auch von weiter her kommt. Also ich war aus Hannover damals zum Beispiel. Und ja, das Besondere ist halt, dass sie sehr viele Modelle haben, dass viel anfassen kann. Dass wir für den Theorieunterricht hatten wir in größere Klassen, da waren meistens so 30, glaube ich, in dem Dreh. Und für die praktischen Unterrichte wird man dann aufgeteilt in mehrere Klassen. Also dass man dann
Okay.
mal mit so 10, 15 Leuten Unterricht hat und jeder halt auch nochmal vielleicht fühlen kann, wie der Lehrer dann jetzt in den Griff zeigt oder ja, einfach mehr Feedbackmöglichkeit ist. Es gibt dann die ganzen Unterlagen digital und also, wo es jetzt auch die da in anderen Schulen langsam hinkommen.
Ja.
Ja, also das sind so Punkte eben. Dann ist ganz schön, dass es halt mit Normalsehenden zusammen ist, weil wir haben eine ganz normale Ausbildung, das gibt keinen Unterschied. Wir müssen da auch Sachen lernen, die halt auf Sehen aufbauen und dann halt überlegen, wie wir es abwandeln können. Zum Beispiel jetzt eine Ganganalyse. Also, die Normalsehenden haben dann die Ganganalyse so gemacht, wie man das in jeder Schule macht.
Ja.
Beobachtet und wir mussten uns halt überlegen, wie wir das machen können. Also zum Beispiel den Klassenkameraden aufs Laufband stellen und sich daneben hocken und zu gucken, wie der Fuß sich bewegt. Oder ja, über das Hören zum Beispiel zu gehen. Das war ganz spannend.
Da kommen sicherlich auch noch mal, also wahrscheinlich hat die Schule ja auch schon lange Erfahrung mit Auszubildenden mit Sehbehinderung und zum anderen, wenn so viele, wenn du sagtest, ne, 2 Drittel, 1 Drittel war die Verteilung. Dann sind natürlich auch viele Köpfe dabei, die eben nochmal eine Idee haben und es einbringen, um dann irgendwie die Umsetzung zu verbessern. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind bei dir, gerade im Vergleich, weil du ja auch den Vergleich immer zu sehenden Kolleginnen und Kollegen hast, welche Fähigkeiten sind bei dir besonders gut ausgeprägt, die du ja eben, wie du schon sagtest, ne, das Hören und das Fühlen? Kannst du uns da einen Einblick geben, wie es eben ist für alle sehenden Physios, die sich das vorstellen möchten, so wie ich, wie das eben abläuft?
Also es ist natürlich eigentlich ein Marketing-Gag, ne? Also die Patienten, die kommen, die gehen halt davon aus, dass ich viel mehr fühlen kann als Normalsehende. Und das nutze ich natürlich schamlos aus. Das sage ich natürlich nur, weil wir jetzt zu zweit sind hier.
Ja, ist klar.
Nein, also es ist ein Vorurteil, glaube ich, dass Blinde automatisch besser sehen, Entschuldigung, besser fühlen und hören können, das stimmt, glaube ich, so nicht. Natürlich trainiert man die Sinne, die einem zur Verfügung stehen, schon mehr und kann durchaus sein, dass der ein oder andere da gewisse Fähigkeiten ausbildet, aber ein Automatismus ist das auf keinen Fall. Und gerade bei den Physiotherapeuten, die jetzt sehr viel mit den Händen arbeiten, vielleicht auch bei den Osteopathen, da gibt es Leute, die also normal sehen, die ein irre gutes Gefühl haben. Und das hat jetzt nicht automatisch jeder Sehbehinderte. Also wir mussten durch den Palpationsunterricht genauso durch am Anfang und haben gesagt, ey, ich fühle da gar nichts. Wo soll deine Sehne sein? Da ist nichts. Ja, also ja, ist ein bisschen von beiden vielleicht. Wie gesagt, man trainiert es mehr, aber auch die Normalsehenden bei uns in Mainz, die haben so auch gesagt, macht doch mal einfach die Augen zu und konzentriert euch mal auf das, was ihr unter den Fingern habt. Also das war für die halt auch wieder ein Gewinn, weil sie auch gesagt haben, ja, jetzt fühle ich da doch was, ne?
Ja, ich verstehe. Das nützt dir ja später dann in der Osteopathie genauso was, ne?
Auf jeden Fall, das ist ja noch sehr, sehr viel mit Fühlen, auch auf sehr subtilen Ebenen zum Teil.
Ja.
Das muss jeder trainieren und kann jeder trainieren, würde ich
Wie
sagen.
können wir uns denn so eine typische Behandlungssituation vorstellen? Du hast gesagt, du machst hier manchmal auch einen Spaß draus. Wie ist es denn bei euch organisiert? Also wissen die neuen Patientinnen und Patienten, die zu euch in die Praxis kommen und dann eben speziell zu dir, dass du eine Sehbehinderung hast? Und wie klärst du sie vorher auf? Wie machst du das und wie ist so eine typische Behandlungssituation dann bei dir im Speziellen?
Also ich kläre eigentlich weiter gar nicht darüber auf. Also man muss noch dazu sagen, was ich vorhin nicht erwähnt habe, der vorherige Inhaber der Praxis war auch sehbehindert.
Ah, okay.
Das kam dann aber auch erst in dem Gespräch raus. Also das stand auch nirgendwo und so. Und wir kamen dann eigentlich dadurch das Kennenlernen drauf, dass wir beide in Mainz waren und
Okay,
dass wir so, ja, doch ganz witzige Parallelen haben. Und dafür würde ich sagen, die Patienten, die von ihm schon kamen, die kannten das auch schon das Thema. Nein, also wir sind keiner darauf vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht, ob alle Patienten das wissen. Also manche
Ja.
sprechen mich direkt drauf an und sagen, ja, ich habe mich schon mal gefragt, warum sie so irgendwie mir nicht direkt in die Augen gucken oder irgendwie sowas kommt dann manchmal, aber viele merken es, glaube ich, gar nicht.
Okay.
Und ich muss natürlich manchmal auch, wenn ich dann sage, ja, zum Beispiel beim Befund, wo tut es Ihnen denn weh? Ja, hier. Okay, darf ich mal Ihren Finger nehmen? Können Sie mir mal zeigen, wo hier ist?
Ja.
Und dann, ja, dann klappt das aber eigentlich immer sehr gut. Ich glaube, das ist so einfacher, wenn man damit locker umgeht, vielleicht auch mal ein Späßchen dazu macht, als wenn jetzt irgendwie alle im Vorfeld darauf vorbereitet werden. Ich glaube, das habe ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit gehabt.
Das ist ja sehr positiv, dass du solche Erfahrungen nicht gemacht hast
Also
und
jetzt
eben.
mit im Behandlungssetting, nö.
Okay. Das ist ja erfreulich zu hören. Das heißt, du klärst nicht groß drüber auf, du wirst manchmal darauf angesprochen und eben manchmal brauchst es dann doch eben das Fühlen bei dir noch mehr, um eben die Stellen herauszufinden, wenn jemand dann darauf zeigt. Die Wahrnehmung an sich ist ja ganz wichtig. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, so furchtbar viel anders machst du es gar nicht. Das eine ist ja die direkte Behandlung der Patientinnen und Patienten. Das andere ist ja die Befundung, darauf sind wir eben schon kurz zu sprechen gekommen, aber auch die Dokumentation. Und meine Frage ist auch, wie gehst du mit, ich sag mal, visuellen Informationen um wie einem klassischen Röntgenbild oder so? Wie können wir uns das vorstellen, dass du dokumentierst und eben solche Informationen, wenn Patienten mit einem, manchmal ja tatsächlich noch mit einem echten Röntgenbild vorbeikommen oder eben mit einer CD mit Bildern, wie kannst du dir die Informationen dann zur Verfügung stellen?
Also es war eigentlich in den letzten Jahren immer so, dass bei jedem MRT auch immer ein Bericht dabei war. Und den lasse ich mir dann halt scannen von unseren Rezeptionskräften, wenn die mitgebracht wird oder wenn es halt einen gibt, dann auch mal, dass er zugeschickt wird. Das ist immer sehr aussagekräftig, finde ich, weil man gerade aus der Zusammenfassung im MRT-Bericht immer schon ziemlich viel entnehmen kann. Und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, wer jetzt keinen Kurs in Radiologie hatte, wird, glaube ich, auch nicht unbedingt in der Lage sein, so viel Information aus dem Röntgenbild zu nehmen, wie manche das gerne tun. Vielleicht täusche ich mich da, ich habe keine Ahnung, aber meine Fachärzte machen eine richtige monatelange Schulung, um Röntgenbild zu lesen. Und ich glaube nicht, dass jeder Physiotherapeut das so kann.
Das heißt
Behaupte
da,
ich einfach mal.
das
Ich
heißt
glaube, da
da,
reicht mir der Text als Zusammenfassung
ich
vollkommen
verstehe.
aus.
Ich verstehe. Das heißt, da kommt dir das zugute, dass du eben das Schriftliche hast, was du dir dann.
Genau, also ich lasse mir immer den MRT-Bericht gerne geben. Das ist schon mal interessant. Dazu dann eben das, was man in der Praxis rausfindet. Das sagt mir genug aus. Ja. Und das funktioniert dann eben so, dass das von unseren Rezeptionskräften gescannt wird und dann habe ich das in der E-Akte. Und kann mir das dann halt auch vorlesen lassen oder vergrößern. Genau.
Und dokumentieren machst du wie?
Dokumentieren. Also wir haben in der Praxis halt so eine App fürs Handy. Also jeder Therapeut hat die App und die ist auch tatsächlich im Gegensatz zu den Praxisprogrammen selbst, ist die App relativ gut barrierefrei. Und ich kann dann eben den Patient, den ich als nächstes habe, auswählen, sehe das Rezept, also beziehungsweise das, was vom Rezept dann übertragen wurde in die Akte. Also dem ICD-10-Code, was der Patient hat und so, das kann ich dann alles auslesen. Und was in die E-Akte gelegt worden ist, also beziehungsweise Nachbehandlungsplan, MRT-Bericht und solche Geschichten. Und in der App dokumentiere ich dann auch und dann wird es im PC gespeichert. Und das funktioniert super eigentlich. Aber das klappt gut und da ist natürlich wieder der Vorteil, wenn es die eigene Praxis ist, dann kann man halt auch festlegen, wie die Abläufe sind. War schon in Praxen früher auch, wo wir alles von Hand geschrieben haben. Ich habe das halt auch am Vergrößerungsgerät dann geschrieben.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, das würde ich mir heute auch von Anstrengung her und so gar nicht mehr antun, weil, also ich konnte für mich schreiben, aber ich konnte meistens nicht lesen, was die Kollegen geschrieben haben, weil es halt Handschrift ist. Und dann bin ich entweder nochmal hin zu jemandem und habe gesagt, ja, was hast du denn da bei dem und dem geschrieben? Oder ich bin dann einfach selbst im Raum und habe es mir vom Patienten aber nochmal erzählen lassen. Ist natürlich nicht so toll. Es gibt bessere Möglichkeiten und das habe ich halt hier in der Praxis jetzt wirklich, dass ich von allen Mitarbeitern dann auch die Dokumentation lesen kann. Das ist schon sehr, sehr gut.
Also da ist ja, ich meine, du kennst die Branche ja auch, da ist ja die Digitalisierung tatsächlich was dir ja total zugutekommt, ne? Dass das eben heute nicht mehr in Papierkarteikarten geschrieben werden muss und jeder mit seinen Kürzeln und mit seiner Handschrift, sondern dass es eben digital ist. Und sobald es digital ist, du ja offensichtlich sowohl beim Input reingeben als auch beim es dir anhören können, alle Möglichkeiten hast, dann eben zuzugreifen
Das
auf
kommt mir
die
auf jeden Fall sehr
Infos, ne?
zugute. Das ist sehr, sehr wichtig auch. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Rechtslage ist ja praktisch in Deutschland so, dass Programme jetzt für den Endverbraucher ja barrierefrei sein müssen.
Ja.
Und wie weit das nun umgesetzt wird und wie lange das dauert, ist immer noch mal andere Frage. Gibt's viele Beispiele, wo das eben trotz der Vorgabe nicht klappt. Aber gerade so Geschichten wie Praxisprogramme, die müssen halt nicht barrierefrei sein, weil es ist halt ein An Business to Business, ne? Also es ist kein Ich bin kein Endverbraucher, ich bin selbst ein Geschäftskunde der Praxissoftware und deswegen sind die nicht verpflichtet, das barrierefrei zu machen. Es gibt eigentlich keine Praxissoftware, die wirklich umfassend barrierefrei ist. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, halt vor allem für Vollblinde-Kollegen. Ich kann mir nochmal was vergrößern, ist zwar auch umständlich, aber notfalls geht's mal. Aber als Vollblinder bist du halt einfach auf Assistenz angewiesen, obwohl die Digitalisierung uns eigentlich zugutekommt.
Ja, ich
Bisschen
verstehe.
ärgerlich, das ist sowas, wo halt auch noch ein bisschen politische Arbeit nötig ist.
Ja, ich hoffe, alle Zuständigen haben das jetzt an dieser Stelle gehört.
Jawohl.
Dass da noch Luft nach oben ist. Jetzt würde ich gerne noch mal in deine Praxis gehen. Wir haben ja am Anfang, habe ich ja gesagt, dass du Inhaber der eigenen Praxis bist und also auch ein Team führst. Wir haben schon kurz über euer Patientenklientel gesprochen. Wie sieht es denn mit deinem Team aus? Aus wie vielen Menschen besteht das und wie organisierst du als Inhaber, Klammer auf, mit einer Sehbehinderung, Klammer zu, eben den Praxisalltag mit deinem Team?
Also ich habe einen Physiotherapeuten in Vollzeit, einen Masseur in 15 Stunden und meine Frau, die ja Wellnessbereich, wie gesagt, macht. Und ja, ich selber mache fast Vollzeit. Also ich nehme mir den Dienstag Nachmittag mal als Bürotag raus. Und ja, dann habe ich drei Damen an der Rezeption, die uns alles vorbereiten und sehr viel Arbeit abnehmen und es möglich machen, dass wir so im 20-Minuten-Takt entspannt arbeiten können. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr viel wert auf jeden Fall. Und genau, die eine von den drei Damen ist auch für mich als persönliche Assistentin, also Arbeitsassistentin mit angestellt. Da bekomme ich auch Finanzierung vom Integrationsamt. Das heißt, alle Firmen, die so wenig Behinderte einstellen, die zahlen sozusagen dafür, dass ich eine Rezeptionskraft habe. Nein, nicht Rezeptionskraft, eine Assistentin. Also sie macht beides, aber die Zeit sozusagen, die sie für mich zusätzlich zu einer normalen Rezeption da ist, dass sie zum Beispiel mit die Laken kontrolliert, die kommen, dass sie über der Abrechnung zuarbeitet. Also Sachen, die andere Praxisinhaber einfach durch das Sehen viel schneller machen können. Da ist sie sozusagen querfinanziert vom Integrationsamt. Und das ist natürlich für mich auch eine große Erleichterung. Genau. Und dadurch, wie gesagt, dass wir eine Vollzeitrezeption haben, fällt vieles an Verwaltungsaufgaben, die jetzt so zwischendurch zu machen sind, halt auch für mich persönlich weg. Und das ist sehr viel wert. Natürlich, was Finanzbuchhaltung angeht, Mitarbeiterverträge und ja, überhaupt alles, was so im Hintergrund läuft, da habe ich natürlich noch viel im Büro zu tun, aber da achte ich eigentlich auch darauf, dass das möglichst alles digital läuft, was digital laufen kann. Also meine ganze Finanzbuchhaltung läuft digital. Ich habe meine Steuerberater noch nie gesehen, die gibt es nur im Internet. Ja, die sitzt, glaube ich, in Köln oder so. Aber die ist halt auf den Heilmittelbereich spezialisiert und ich brauche keinen Steuerberater, der mich jetzt irgendwelche Rechnungen in Ordner einhefte, die ich dann sowieso nicht mehr alleine lesen kann, ohne das wieder einzuscannen oder mir vorlesen lassen zu müssen. Deswegen läuft alles digital, alles in der Cloud.
Das ist doch super, wenn das gut für euch beide
Für
oder
mich
vor allen
ist
Dingen für
perfekt.
dich funktioniert, und das keine Rolle spielt, wo sie sitzt, dann ist das ja wunderbar. Okay, also
Eben.
vielen Dank für den Einblick. Wie ist es denn, du als Inhaber, wie stellst du so die fachliche Qualität deines Teams, also deiner Kollegen, sind ja dann männliche Kollegen, wie ich rausgehört habe,
Ja.
wie stellst du das sicher? Wie gehst du da auch mit vielleicht Supervision um? Ja, wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir sind ja ein sehr kleines Team. Wie gesagt, Erich und also zwei, also der Masseur und der Physiotherapeut. Wir sprechen halt immer zwischendurch. Also es ist, glaube ich, auf kurzem Wege vieles möglich. Wir haben auch ein paar Räume, wo die durch Vorhang getrennt sind oder durch so eine Stellwand, wo ich dann auch mal so ein bisschen hören kann, was nebendran so passiert. Nein, aber also ich glaube, auf kurzem Wege läuft das ganz gut. Ich schaue mir natürlich auch mal die Berichte oder die Dokumentationen an und wir sprechen im Einzelfall halt, wenn irgendwo was zu besprechen ist. Also das klappt immer gut, denke ich, im Großen und Ganzen. Und ich habe mit der Ludwig-Fresenius-Schule in Hamburg hier einen Ausbildungsvertrag. Also ich habe immer zweimal im Jahr Praktikanten von der Schule. Und ja, da läuft es halt auch so, dass ich den Praktikanten dann mit in den Raum nehme und erkläre, was ich mache, warum ich das mache. Und dann auch im Wechsel, wenn er ein bisschen weiter ist, dann auch sagt, jetzt mach du mal. Und dann muss ich natürlich auch mal an die Hand rangehen und sagen, jetzt will ich mal fühlen, wie du das machst oder so. Weil wenn ich mich nur in die Ecke setze, dann kriege ich ja das, was der Kollege dann macht, nicht so richtig mit. Und da muss ich schon mal natürlich mal rangehen oder mir es erklären lassen, was er macht, ne? Und Patienten fragen, wie es sich anfühlt. Das ist natürlich schon ein bisschen anders dann, aber ich glaube, für die Praktikanten ist das durchaus auch mal eine spannende Erfahrung.
Weil die da ja auch noch mal mehr das Fühlen lernen können und die wissen wahrscheinlich,
Ja,
wissen
vielleicht
Sie vorher
noch
von
mal
deiner
anders.
Sehbehinderung?
Nee, das erfahren die mal, wenn die kommen.
Und bislang gab es da, wie waren die Reaktionen da?
Also es gab tatsächlich eine seltsame Reaktion von einer, aber nicht von Praktikanten, sondern das war von der Anleiterin, die noch neu in dem Bereich war und die sagte, ja, ich weiß gar nicht, ob das hier mit der Praxis funktioniert. Sag ich so. Ja, weil es wird ja schon manches anders gemacht. Eigentlich nicht. Naja, wir haben dann aber auch mit der Schulleiterin gesprochen und die sagte, das war Quatsch. Die hatte irgendwelche Bedenken gehabt und war halt ein bisschen schade, dass sie das nicht einfach direkt offen angesprochen hatte. Das lief halt über den Praktikanten dann, dass sie gesagt hat, naja, das müssen wir vielleicht ändern und so. Und das haben wir schnell aus der Welt geschafft. Und das war ein bisschen eine seltsame Erfahrung, muss ich sagen. Aber sonst war das immer okay. Für die Praktikanten ist es, glaube ich, eine Bereicherung, mal anders auch an Behandlungen ranzugehen. Wie gesagt, so groß anders ist es ja gar nicht. Aber da, wo man sonst mit Sichtbefund arbeitet, dann palpiere ich vielleicht einmal mehr.
Aber es ist schön zu hören, dass du, also so hörte sich das an, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass du hauptsächlich positive Erfahrungen machst mit den Reaktionen, wie sie auf deine Sehbehinderung reagieren und dass es
Ja.
eher die Ausnahme ist, wenn es Vorbehalte gibt. Und du hörst dich so an, als wenn auch da, ne, wenn man Vorbehalte hat oder eben vielleicht selber so eine Hürde im Kopf hat, hilft wahrscheinlich nur offen ansprechen und dann gemeinsam das besprechen und dass du nochmal vielleicht ein, zwei Dinge erklären kannst, was sich vielleicht eben
Auf jeden
unterscheidet im
Fall.
Vergleich zu sehenden Kollegen und Kolleginnen, oder?
Jeden Fall. Und meine Frau macht dann auch mal so, also meine Frau ist komplett blind und sie hat so Simulationsbrillen, die wir dann immer nehmen, um mit den Praktikanten mal so ein bisschen Sensibilisierungsarbeit zu machen. Das heißt, mal mit Simulationsbrille durch die Praxis zu laufen, zu gucken, wie gehe ich denn, wie bewege ich mich denn, wenn ich jetzt nicht so gut sehen kann. Oder sie zeigt denen mal Blindenschrift zu schreiben oder welche Alltagshilfe man so näher nutzen kann, wie man sich heißes Wasser in die Tasse einschenkt und solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz bereichernd.
Wie ist es? Das ist ja noch eine Frage, worauf ich noch gar nicht zu sprechen gekommen bin. Wir haben uns ja über die Behandlung an sich unterhalten und natürlich, wie du so deinen Alltag als Praxisinhaber organisierst. Was gibt es denn zu beachten, wenn man bei euch die Praxis betritt? Also ich denke an so Dinge, die gerne mal im Weg stehen, so, ne, Dinge mal liegen zu lassen oder mal unbedacht irgendwo hinzustellen, sei es eine Tasche, ein paar Schuhe, vielleicht mal einen Regenschirm oder wie auch immer. Wie geht ihr damit in der Praxis um? Denn wenn du sagst, also du hast ja noch eine Restsehfähigkeit, wenn deine Frau vollständig erblindet ist. Was gibt es da für sowohl die Patientinnen und Patienten als auch eben euer Team zu beachten für alle Sehenden, die das aber im Hinterkopf haben müssen?
Genau, ich glaube, vor allem für das Team und Praktikanten und so ist das vor allem zu lernen, dass man zum Beispiel in der Küche die Schränke, also nach dem Benutzen, direkt wieder zumacht, dass man nicht dagegen laufen kann, so einen Geschirrspüler zumacht, wenn man halt was reingetan hat, die Türen entweder auf oder zu sind und nicht halb auf. Und dass man natürlich auch in den Räumen, dann, wenn man da was genommen hat, Lagerungsmaterial, Massagelotion, irgendwelche Helfer, dass man das natürlich wieder an die Stelle zurücklegt, wo man es hergenommen hat, dass der Nächste jetzt nicht an Suchen anfangen braucht. Also
Also
solche Sachen sind natürlich wichtig für alle.
das stimmt. Und das bietet ja
Für mich
manchmal auch.
selbst auch. Man muss auch manchmal selber dran denken.
Das bietet ja manchmal auch Konfliktpotenzial in Praxis, ist ja so wie in Wohngemeinschaften oder innerhalb der Familie manchmal, dass eben es Menschen gibt, die es doch immer wieder an den eigenen Platz zurückräumen und manche, die es einfach stehen lassen. Und dann ich ja erwarten würde, dass es bei euch noch sehr viel aufgeräumter ist, eben aufgrund der Tatsache, dass die Dinge dann an ihren Ort wieder zurückgestellt werden sollten, damit der Nächste nicht lange suchen muss, ne? Sondern man sich da vielleicht ein bisschen mehr aufeinander verlassen muss, weil einem das Sehvermögen dann an der Stelle fehlt.
Genau, also vor allem so die Sachen, die jetzt Gefahren darstellen, wie gesagt, wie so halb offene Türen oder so, oder halt Dinge, die man im Alltag einfach mal schnell braucht. Also ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich ordentlicher bin als andere. Aber bei solchen Sachen ist es dann schon einfach mal blöd, wenn man dann eben mal schnell die Tapeschere braucht oder sowas und dann findet man die halt nicht und dann sagt man noch, mach mal das heute mal nicht. Nein, das ist dann doof, ne? Also, oder mal eben eine 2-Kilo-Hantel holen will und dann findet man sie nicht, weil die irgendwo anders im Raum liegt. Also du hast ja keine Lust, erstmal alles abzusuchen.
Oder alle Gewichte hochzuheben, um zu gucken, ob sie richtig ist. Ich verstehe.
Genau, solche Sachen sind das dann schon, die ein bisschen anders vielleicht laufen. Wobei sowas hilft natürlich in jeder Praxis, dass die Sachen seinen festen Platz haben, dass keiner irgendwo gegenrennen kann. Aber bei uns ist es halt besonders wichtig. Das wäre so ein kleiner Unterschied vielleicht.
Ich verstehe. Als letztes würde ich gerne, jetzt haben wir ja geguckt, für dich als Person, für euch als Praxis, und in dem Team. Wie ist es denn, wenn wir jetzt, ich sag mal, den Fokus ein bisschen größer machen als Mensch mit Sehbehinderung? Wie empfindest du oder wie erlebst du das Bild von Menschen mit Behinderungen an sich eben im Gesundheitswesen? Vor allen Dingen, wenn es eben dann eigene Fachkräfte sind. Also du hast vorhin schon mal gesagt, mit der Barrierefreiheit, da ist noch Luft nach oben. Die Digitalisierung spielt dir natürlich da in die Hände. Wie ist es so allgemein im Gesundheitswesen? Vielleicht für dich als Heilmittelerbringer, aber eben für dich auch als Patient dann in manchen Fällen. Wie steht es da um unser Gesundheitswesen?
Ja, klar, gibt auf jeden Fall viel zu tun, definitiv. Vor allem, was mich sehr stört, ist, dass wir vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, die Blinden und Sehbehinderten waren sehr politisch aktiv in den Fachgruppen von den Verbänden und es hat ein Generationswechsel stattgefunden und jetzt sterben diese Fachgruppen halt auch aus. Das heißt, da ist so die politische Kraft irgendwie dahinter auch, die so ein bisschen wegfällt. Und das wäre jetzt gerade eigentlich jetzt mit Digitalisierung, Telematikinfrastruktur, neuen Physiotherapeutengesetz, Direktzugang, diesen ganzen Geschichten, wäre das jetzt gerade wichtig, dass wir einfach politisch stark vertreten werden. Immer auch mal sagen, so Telematikinfrastruktur gerne, aber bitte barrierefrei als Beispiel. Und ja, das ist sehr schade, dass das aktuell zu wenig ist. Aber ja, muss man was dran ändern.
Das können wir ja jetzt zum Anlass nehmen, ne? Um
Auf jeden Fall.
vielleicht mehrere oder damit sich mehrere zusammenschließen und eben auch da für Bewusstsein sorgen, dass an der Stelle auch mehr Barrierefreiheit geschaffen werden muss, ne?
Ansonsten fürs Gesundheitswesen, ja, es gibt Behinderung, ist bei vielen Ärzten auch, ja, es kommt zu kurz, auch in der Ausbildung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich inzwischen was ändert, aber es ist ganz oft so, dass man bei Ärzten, die ja eigentlich alles Mögliche über Gesundheit wissen oder über Krankheiten, wie man sie diagnostiziert, aber dass sie, wenn man mit einer Behinderung lebt, eigentlich genauso wenig wissen wie viele andere auch. Also es sei denn, es gibt persönlichen Kontakt irgendwo. Also da hat man auch immer noch mit sehr viel Unwissenheit und Unsicherheit zu tun, so leider
Okay.
sagen. Also
Wo erlebst du denn derzeit so die größten Barrieren? Also sowohl vielleicht äußerlich so bei Strukturen und bei der Bürokratie oder eben auch bei Vorurteilen. Wie erlebst du das aktuell? Wie sind da deine Erfahrungen?
Was wir vorhin ja schon einmal angesprochen hatten, ist halt natürlich die Barrierefreiheit von Praxisprogrammen, von der Telematikinfrastruktur, die jetzt ja kommt. Das heißt, ab nächsten Jahr soll es ja dann theoretisch erstmal so sein, dass die ganzen Rezepte dann digital kommen. Und das wäre für uns, also für die sehbehinderten Praxisinhaber, wäre es natürlich eine riesengroße Chance, dass man viele Sachen jetzt auf einmal selbst kann, über die man jetzt eine Assistenz braucht. Aber ich vermute fast, dass es dahin läuft, dass es aufgrund mangelnder Barrierefreiheit sonst erstmal leider dann doch keine Verbesserung sein wird. Aber das sind so Punkte, wo man natürlich dran arbeiten kann, muss. Und ja, so generell im Gesundheitswesen ist natürlich die Aufklärung sehr wichtig von Ärzten, dass Arztpraxen barrierefrei erreichbar sind. Zum Beispiel, dass auch Menschen, die jetzt noch eine ganz andere Behinderung als wir jetzt haben, aber geh-eingeschränkt mit E-Rollstuhl und allem Möglichen, dass sie halt auch Zugang zu allen möglichen Untersuchungen und Behandlungsmethoden bekommen, was jetzt natürlich teilweise noch richtig schwierig ist in manchen Bereichen, muss man sagen. Und dass halt auch ein Arzt, der jetzt zum Beispiel einen Patienten hat, der nicht sehen kann, dass er dann auch direkt mal denkt, dass der zum Beispiel nicht sehen kann, wenn der Urin rot ist, als Beispiel jetzt, ne? Also da sind Barrieren in den Köpfen vielleicht oder im Wissen vielleicht auch einfach noch drin. Und die Sensibilisierung spielt eine große Rolle. Also zum Beispiel, was ich von vielen Patienten mitbekomme, ist, dass man bei ganz vielen Ärzten die Termine nur noch digital machen kann. Was mich persönlich jetzt überhaupt nicht stört. Ich finde das klasse, meinen Arzttermin digital machen zu können. Aber wenn ich nur die Möglichkeit habe, digital zu machen, das ist gerade für viele Senioren natürlich wieder ein Problem. Also das ist jetzt gar nicht die Barrierefreiheit nur auf extreme Behinderungen, sondern auch für Menschen, die einfach nicht damit umgehen können. Die können dann auf einmal keinen Arzttermin mehr machen, wenn man dann nicht anrufen kann. Das sind alles so Themen, wo das zu wenig mitgedacht wird, glaube ich.
Ja, ich verstehe. Das ist eine Barriere, über die wir, glaube ich, weil eben die meisten davon profitieren, auch, ich sag mal, zu jeder Tages- und Nachtzeit Termine online vereinbaren zu können, dass das Gros der Menschen damit abgeholt wird, aber eben manche dann auf der Strecke bleiben, weil sie eben das nicht leisten können oder wollen
Da
oder
kann nicht
vielleicht.
ausschließlich so gehen. Also,
Ja, genau.
das ist dann schon, ja.
Wir haben ja schon verschiedene Aspekte angesprochen. Als letzte Frage, was wünschst du dir als Physiotherapeut und als Inhaber einer eigenen Praxis von der Zukunft, für die Zukunft, für den Beruf, für die eigene Praxis? Ja.
Mehr Fachkräfte, mehr Mitarbeiter. Das wäre natürlich super. Nein, ich wünsche mir, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir den Direktzugang mal bekommen, dass wir die Patienten, die schon wissen, dass sie Physiotherapie brauchen und wir das wissen, dass sie Physiotherapie brauchen, dass sie nicht erstmal einen Umweg über einen Arzt gehen müssen. Das wäre sehr, sehr gut. Ich fände es auch klasse, wenn wir die Osteopathie mit in die Physiotherapie reinnehmen könnten und ich jetzt nicht zwei Berufe, also Heilpraktiker und Physiotherapeut, bräuchte, um das zu machen, was für mich sowieso irgendwie zusammengehört. Ja, und wie gesagt, ich, ja, Fachkräfte habe ich eben gesagt, aber dass viele junge Leute halt auch Interesse und Spaß haben an dem Beruf, der eigentlich so toll ist und wir da auch eine Zukunft haben, das fände ich ganz, ganz toll.
Dann lasse ich das jetzt mal so stehen an der Stelle. Und Bastian, vielen Dank für deinen Einblick in den Beruf als Physiotherapeut und Praxisinhaber mit einer Sehbehinderung. Den ein oder anderen Impuls und Auftrag, der ist ja klar formuliert worden, was es da noch zu tun gibt und dass da Luft nach oben ist. Ich danke dir fürs Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.